Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Flow. So heißt die Predigtreihe. Dazu am Anfang ein kleiner Clip. Der ist nicht so geeignet für kleine Kinder. Also, meine Kleinste ist 9 und ich habe ihn ihr nicht probeweise mal gezeigt. So, es ist, man sieht eine Schlägerei und den Humor dieser Szene, der könnte kleinen Kindern verborgen bleiben. Ja, es ist so ein Boxkampf, wie man ihn vor 100 Jahren ausgetragen hat und dann gewettet hat, wer wohl gewinnt. So, also, ich kündige es nur schon mal an. Ich zeige diesen Clip, weil Flow eine Tätigkeit ist, bei der du Konzentration brauchst. Wenn du dich konzentrierst, entsteht aber so eine gewisse Mühelosigkeit und etwas gelingt, ja? Und dieser Clip, in diesem Clip will Flow am Anfang nicht so recht aufkommen. Das ist die neue Art von Sherlock Holmes, ein bisschen anders umgesetzt, als man es von früher her kennt. Flow ist im Leben eher selten. Den größten Teil der Zeit verbringen wir nicht im Flow, würde ich mal so behaupten. Meistens schlagen wir uns so durch, in verschiedenen Lebensbereichen, wursteln wir so ein bisschen vor uns hin, stecken ein, teilen aus. Im Großen und Ganzen bleibt es aber so wie am Anfang der Szene, relativ anstrengend, relativ wenig Spaß. Als Franke sagt man so, das passt. Ja, aber meint das nicht immer so. Also, das muss halt so. Man ist nicht unbedingt total unterlegen, aber so wurschtelt man sich so durch. Und dann passiert etwas, was uns innehalten lässt. Etwas, was uns sagt, okay, so geht es nicht weiter. Und wir konzentrieren uns, wir bündeln unsere Kraft. Und aus Halbherzigkeit und Wurschteln wird Entschlossenheit. Und dann flutscht es. Das Blatt wendet sich. So, das ist natürlich nicht immer so. Nicht immer, wenn wir uns konzentrieren, flutscht es, ne? Aber ab und zu führt Konzentration zu einer gewissen Mühelosigkeit in den Abläufen. Etwas gelingt. Flow ist das Jahresmotto der CC. In 3 Bereichen wollen wir Flow erleben. Und deshalb wollen wir uns auf diese 3 Bereiche konzentrieren. Nicht nur so wursteln, sondern konzentrieren. Das erste habe ich letztes Mal beschrieben. Netzwerke leben. Deswegen die Microchurches. Das zweite ist diesmal dran, das Buch lesen. So, das Buch lesen. Lesen könnt ihr alle relativ gut. Mir ist bewusst, dieser Titel, das Buch lesen, das klingt nicht sehr sexy. Also es gibt andere Dinge, wo wir denken, da bräuchte ich Flow, bei das Buch lesen, nur ja. Warum ist uns das so wichtig und wie soll da Flow entstehen? Warum ist uns das so wichtig? Weil dieses Buch ist die Quelle für die einzige Quelle für das, was die Kirche lehrt und was Christen über Gott sagen oder über den Glauben oder so. Und es ist keine gute Sache, wenn wir die Quelle nicht persönlich kennen, sondern nur aus zweiter Hand. Und wenn es die Quelle ist, dann müsste es eigentlich für ein Leben total hilfreich sein, ab und zu aus dieser Quelle zu trinken, sozusagen, ja? Okay, das ist das Warum. Warum ist uns das so wichtig? Warum wollen wir hier Flow? Es ist die Quelle. Wie kann da Flow entstehen? Darüber sage ich jetzt heute ein paar Worte. So, denn viele von euch haben das schon versucht, ne? Dieses Buch zu lesen. Und viele von euch würden auch sagen, geil, Wahnsinn, super, bringt mir total viel. Jawohl, Flow. Viele würden auch sagen, wow, um ehrlich zu sein, ich schlag mich auch ein wenig damit rum. Ich wurschtel so oder ich habe schon aufgegeben. So, Thorsten hat eben erzählt, seit Anfang des Jahres lesen wir zusammen das ganze Buch, ambitioniertes Vorhaben. Und diese ersten Bücher, die wir jetzt gelesen haben, die sind teilweise sehr spannend, teilweise sehr schwierig, teilweise befremdlich, teilweise im Moment gerade, also was jetzt kommt, überhaupt nicht der beste Zeitpunkt, um einzusteigen, teilweise auch einfach langweilig. Also Levitikus, da brauchst du schon langen Atem. Mich fasziniert es aber, Weil es Spaß macht, sich mit anderen zusammen mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Und ich muss mich dafür nicht treffen, sondern ich kann einfach nur gucken, was die für Kommentare schreiben. Und das sind sehr ehrliche Kommentare, gefällt mir gut. Auseinandersetzung mit diesen Texten. Mit denen, die mir total viel sagen, mit denen, die mir gar nichts sagen. Und das hat ein bisschen was von einem Boxkampf, manchmal. Und das ist gut, weil es ist eine Sache, sozusagen so ab und zu mal hier und da ein Bibelstellchen sich einzuverleiben, was mir gerade gut gefällt. Aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, ich lese es mal alles. Okay, wie entsteht dabei Flow? Wie entsteht Flow? Wie kann dieses Buch als Ganzes eine Inspirationsquelle werden oder mehr noch eine Kraftquelle? Manche sagen, es ist meine Lebensgrundlage. So, und dazu heute ein Abschnitt aus diesem Buch. Diesen Text lesen wir gleich. Und ich hoffe, er wird zu euch reden. Und ich finde, er bietet einen Schlüssel, wie Flow entstehen kann. Ich würde sogar sagen, er bietet den Schlüssel, wie Flow entsteht. Und ich werde jetzt nicht so drei Punkte sagen heute, sondern ich werde einfach mit euch so Vers für Vers durch diesen Text gehen, weil ich dachte, predigen wir mal so darüber, wie man so einen Text halt auch liest. Man liest ihn, man macht sich Gedanken, man hält die Gedanken irgendwie fest. So mache ich das gleich. Dieser Abschnitt stammt aus dem Jakobusbrief, erstes Kapitel. Ein Brief an eine Gemeinde also an Leute wie wir hier, die wir hier sitzen. Irgendeiner hat es von vorne vorgelesen dann. Jakobus. Wir machen das so. Der Text steht einfach hier vorne. Oh, da ist er schon. Lest ihn einfach mal still durch. Und die jetzt das hier auf Podcast hören, die könnten ja jetzt auf Pause drücken und einfach mal Jakobus 1 aufschlagen und das durchlesen. Die Podcast-Leute hatten keine Chance. Ich habe nämlich nicht gesagt, welche Verse. 19 bis 25 wäre es, glaube ich, gewesen. Nun, wie auch immer. Ich lese es ja jetzt nochmal. Wir gehen jetzt also Vers für Vers durch. Und ich hoffe, ihr lernt was über, wie entsteht Flow. Der Erste. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern. Jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet, noch mehr bevor er zornig wird. Denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Was hier steht, könnte man grafisch so darstellen. Klick mal die erste. Also ich meinte mit grafisch das Rechte. Ja. Jakobus sagt, ein Geheimnis des Lebens ist, hör öfter, besser, intensiver zu und halt einfach manchmal. Dieser Satz ist nicht nur so oberflächlich, wie er zunächst mal klingt. Sondern es ist schon ein Teil des Schlüssels zu Flow. Und ich glaube, das ist nicht nur in Bezug aufs Bibellesen gemeint. Überhaupt, wenn er da von dem Wort redet und an die Leute redet von damals, die hatten gar keine Bibel vor sich, ja. Die hatten maximal mündliche Dinge, die ihnen gesagt wurden. Vielleicht einzelne Schriftstücke, die konnten gar nicht lesen. Also die damaligen Hörer dachten nicht direkt an das Buch, sie dachten grundsätzlich an Worte, die ihnen überliefert sind. Die alten Geschichten, Altes Testament so. Also, dieser Satz ist nicht nur auf das Lesen dieses Buches bezogen, sondern ich habe gedacht, das Leben ist ja sozusagen eine Folge von Situationen, eine Abfolge von Situationen, die auf mich zukommen. Da kommt Information auf mich zu, da kommen Herausforderungen auf mich zu, Fragen, die ich zu beantworten habe, Leute, die nett sind oder komisch sind. Da passieren Dinge und in der Regel gehe ich da so durch und reagiere. Sofort. Und zwar mit dem Repertoire an Gefühlen, was ich habe, oder an Maßnahmen, die mir einfallen, oder an Antworten, oder was mir so zur Verfügung steht. Und Jakobus sagt, werde ein Mensch, der auf das, was auf dich zukommt, zuhört. Hör erstmal. Also wir Bayern sagen ja, mir san mir, ne? Sag ich nie, aber sag mal wohl in Bayern so, ja? Also ich bin ich. Das ist so eine Grundlebenshaltung. Ich bin ich und wenn das und das passiert, dann reagiere ich halt so. Ja, weil so sehe ich das oder so bin ich halt oder wie. So, das Leben kommt auf mich zu und ich reagiere so. Wir agieren, manchmal überreagieren wir auch. Das ist dann der Zorn. Und das passiert automatisch. Und Jakobus sagt so ein bisschen, durchbrecht mal diesen Automatismus. Mach mal langsam mit Ich bin ich. Zuhören ist das Stichwort. Lass mal Worte an dich ran. Situationen, Menschen oder jetzt eben solche Worte. Und lass sie mal in dich rein, weil sobald du reagierst, redest, so wie du eben bist, ne, wirst du wenig bis gar nichts vom Leben lernen oder von Worten lernen. Du bist so und so bleibst du dann eben auch. Aber du nimmst nichts Neues auf. Du wirkst sozusagen mit deinem schnellen Output den Input ab. Ich denke also, er will uns sagen, wir brauchen eine Einstellung, die vom Hören mehr erwartet als vom Reden. Und das ist sozusagen eine grundsätzlich optimistische Einstellung, ja? Ich erwarte Gutes erstmal von dem, was da auf mich zukommt. Auch hiervon. Also, das ist so mein erster Gedanke. Beim Lesen des Buches entsteht Flow, indem wir zuhören, intensiv, vielleicht lange, uns auf etwas einlassen und nicht zu schnell mit Worten das in Schubladen stecken und erklären oder abtun oder so. Also, erster Gedanke, hören. Zweitens, zweiter Vers. Legt also alles Gemeine und Schlechte ab und nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott in euch ins Herz gepflanzt hat. Es hat die Macht, euch zu retten. Wow, da kommt jetzt schon was, wo man innerlich leicht zumacht, ne? Also, das klingt nicht nett. Leg alles Gemeine und Schlechte ab. Das unterstellt er mir hier einfach. Ich lasse mich nicht gern so nennen. Gemein. Schlecht. Ich denke aber, es ist schon ein bisschen so. Ich kann mir eigentlich sparen, dieses Buch zu lesen, wenn ich mich selber für den Geisten halte. Wenn ich mich selber für den halte, der in der Regel recht hat, der nicht schuld ist, ich bin ich. Ich glaube, ich brauche eine gewisse Form, ich hoffe, ihr versteht mich jetzt richtig, eine gewisse Form von Schmerz über mich selbst oder eine gewisse Ernüchterung über mich selbst, über das, den, der ich bin, eine gewisse Sehnsucht danach, mich zu verändern, damit ich beginne, mir überhaupt von Gott was sagen zu lassen. Damit ich beginne, überhaupt nach Worten zu suchen. Sonst brauche ich eigentlich keine. Ich bin ich und ich bin gut. Also eine gewisse Form von Ernüchterung, damit Flow entsteht. Ich predige hier Sonntag für Sonntag. Leute nennen mich Pastor. Ich rede, ihr müsst zuhören. Ihr kriegt ein bestimmtes Bild von mir. Das, was ich sage, habe ich mir auch noch gut überlegt vorher, ne? Viele von euch kennen mich nur so. Ihr kennt meine gemeinen und schlechten, ja, vielleicht sogar ohne Anführungszeichen, meine tatsächlich gemeinen und schlechten Eigenschaften nicht. Und ich muss sie auch nicht sagen. So, aber ich kenne sie, ne? Ich kenne sie. Und deswegen, besonders dann, wenn sie mir deutlich vor Augen stehen, merke ich, ich sollte zuhören. Ich könnte noch was lernen. Ich suche nach Worten, die Klick mich retten, erlösen, befreien. Ja? Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, was ich meine. Jakobus sagt ja tatsächlich, diese Worte, die haben Kraft, euch zu retten, in euch, euch von, das hat mit eurem Herz zu tun, von innen raus zu verändern, zu verwandeln. Und er empfiehlt, lasst diese Worte mal bereitwillig, steht da, an euch ran. Also das ist eigentlich diese positive Einstellung, die ich eben versucht habe zu beschreiben. Ja, ich höre erstmal hin und ich glaube erstmal, da könnte was Positives sein, was auf mich zukommt. Das ist eine Form von Vorschussvertrauen. Vorschussvertrauen. Dass Flow beim Lesen dieses Buches entstehen kann, brauche ich eine gewisse Form von Vorschussvertrauen. Ob es verdient hat, ist eine ganz andere Frage. Das kommt erst danach. Aber es braucht dieses Vertrauen. Du kannst natürlich nicht, ich weiß ja nicht, wie skeptisch du dem gegenüberstehst, ne? Du kannst das nicht abstellen, deine Skepsis oder deine schlechten Erfahrungen oder was weiß ich, deine Zweifel oder deine Antipathie. Musst du auch nicht abstellen. Aber wenn du den Worten keine Chance gibst, wirst du nicht entdecken, welche Kraft in ihnen steckt. Nur so, indem sie eine Chance bekommen, können sie entfalten. Also Flow kann nur entstehen, wenn wir in einer gewissen Weise ernüchtert sind, über uns selbst nach Hilfe suchen und Vertrauen riskieren. So, jetzt geht's aber noch einen Schritt weiter und jetzt kommt es zum Zentralen, weshalb ich diesen Text auch gewählt habe. Der Gedanke wird weitergesponnen. Er sagt, es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist der Schlüssel. Zuhören ist super, aber nur der halbe Weg. Umsetzen ist der Punkt. Umsetzen ist der Punkt. Seine Kraft wird dieses Buch erst entfalten, wenn du es im Leben umsetzt. Bisschen abgeflacht könnte man vielleicht sagen, ausprobierst. Nur hören, und das ist ein hartes Wort, ist Selbstbetrug, sagt er. Das ist hart, aber es ist wahr. Gottesdienste wie dieser hier können eine Maschinerie des Selbstbetruges sein. Wenn wir nur hören, nichts tun. Wir kommen natürlich nicht mit dem Vorsatz, nur zu hören und nichts zu tun, ne? Aber manchmal bemerken wir das über Jahre lang nicht, dass wir nur hören, aber nichts tun. Und dann, er sagt, das Betrügerische ist, dass dir das Hören vorgaukelt, du würdest schon was tun. Könnt ihr euch das vorstellen? Du hörst zum Beispiel hier Worte über Ungerechtigkeit, bist total berührt vom Leid anderer oder auch empört darüber, so was in der Welt losgeht. Du bist aufgerüttelt, sagen wir mal, immer mal wieder, wenn das Thema dran ist. Und über Jahre. Du merkst aber nicht, dass das in deinem Leben gar nichts ändert. Du gehst immer noch genauso mit Geld um oder was auch immer, wo du einen Einfluss haben könntest. Ja. Und dann wird Hören ein Selbstbetrug, weil das Hören gaukelt mir vor, das Thema wäre mir unglaublich wichtig. Ich bin ja immer sehr berührt. Oder du betest vielleicht sogar. Beten kann Selbstbetrug sein. Du betest, Gott, mach mich zu einem besseren Menschen. Als ob Gott das dauernd verhindern würde. Ne? Und das Gebet an sich gibt dir schon das Gefühl, du hättest was in die Richtung getan. Aber wenn es dabei bleibt, dann hast du Beten mit Handeln verwechselt. Also, versteht ihr das? Leute lesen dieses Buch rauf und runter, können es zitieren, argumentieren, können die Bibelstellen um die Ohren hauen. Und sie haben das Gefühl, sie seien dadurch schon ein Segen für die Welt. Und sie verwechseln das Hören und das Lesen mit dem Handeln. Also nicht jeder, der das rauf und runter tut, liest, verwechselt das mit dem Handeln, ne? Oder handelt nicht. Aber das gibt es. Und dann entsteht kein Flow. Dann, so Leute, denkst du manchmal, hättet ihr es nicht gelesen, müsste ich mir es nicht anhören. Also, es kann ein Selbstbetrug sein, zu denken, das Lesen an sich ist es schon. Okay, Flow entsteht, sagt er, wenn ihr hört und handelt, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir spinnen den Gedanken weiter, oder er spinnt ihn weiter. Was jetzt kommt, ist eigentlich mehr eine Ausführung dieses Gedankens, den ich gerade hatte. Ja, ihr müsst hören, handeln. Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich kurz, wie er ist, betrachtet sich kurz, aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Ihr kennt vielleicht Johnny English, diesen Film, so ein alberner Film mit Mr. Bean, ne? Oder wie der Mann wirklich heißt. Da gibt es am Schluss so eine Szene mit einem Spiegel. English ist ein Geheimagent, so im Stile James Bonds, absolut unfähig, aber absolut von sich überzeugt. Das macht so seinen Charakter aus. Und den Witz dieses Filmes, seine Gegner haben irgendwie, weiß gar nicht genau wie, irgendwie in seinem Spiegel so eine Kamera installiert. Jedenfalls, er steht vor dem Spiegel und macht merkwürdige Faxen und davon werden peinliche Aufnahmen gemacht von diesem Top-Geheimagenten. English ist sehr groß da drin in dem Film, sein Spiegelbild zu vergessen. Zu vergessen, wer er eigentlich ist. So, und manchmal, habe ich gedacht, sind wir die Mr. Beans des Bibellesens. Wir sehen einen Typen im Spiegel und wir erkennen schon, der könnte an sich arbeiten. Und wenige Minuten später vergessen wir, wie wir aussehen. Das ist ja tatsächlich so. Also versuch dir mal einen Moment vorzustellen, wie du aussiehst. Ist fast unmöglich irgendwie. Wie andere aussehen, können wir uns irgendwie besser vorstellen als wir selbst. Wir gehen weg und wir vergessen, im übertragenen Sinn natürlich jetzt, zu handeln. Etwas daraus zu machen, dass wir uns gerade begegnet sind. Das ist logisch soweit, aber jetzt ein Gedanke, der mir noch wichtig ist und der, glaube nicht, dass Jakobus ihn impliziert hat, aber er steckt in diesem Wort Spiegel und ich dachte, den bringe ich rüber, weil ich glaube, er könnte eine Hilfe sein, wenn du dich schon mal inhaltlich mit diesem Buch herumschlägst. Auf dieser Seite, wo wir da 365 Mal das Buch jeden Tag was lesen, da machen Leute Kommentare. Ne? Ich habe mir erlaubt, zwei Sachen mal rauszuziehen. Da sagt jemand, wenn ich mir die Texte einfach nur so anhöre, dann haut es mir ein Fragezeichen nach dem anderen raus. Habt ihr euch schon so daran gewöhnt, dass ihr das alles als selbstverständlich anseht? Da kämpft jemand inhaltlich mit dem, was er da liest, ne? Oder jemand anders. Mir geht es auch so, klingt jetzt so, als ob er darauf antwortet, ist aber völlig von der anderen Seite. Mir geht es auch so, dass ich mich wie schon so oft frage, ob der Gott, an den ich glaube, wirklich der ist, der hier beschrieben wird. Alttestamentliche Texte, Gesetzestexte, Opferkult und so eine Sache. Jakobus sagt, das ist wie ein Spiegel. Wir benutzen es mehr als ein Fenster. Wir lesen das Buch mit der Frage im Kopf, was sagt es mir über Gott? Und wir gehen mit einer bestimmten Art zu denken da dran. Und jetzt werde ich für einen Moment etwas theoretisch, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Diese Art zu denken, wir sind Westeuropäer des 21. Jahrhunderts. Das ist auch nichts Schlimmes, das ist gut so. Aber es bedeutet, dass wir seit 2000 Jahren, würde ich mal sagen, vom griechisch-hellenistischen Denken geprägt sind. Vereinfacht gesagt, ich weiß es auch gar nicht viel genauer, als ich es jetzt sage, wir denken in geradlinigen Ketten von Argumentation und Schlussfolgerung. Wir nennen das logisch. Logisch. Wir versuchen die Welt und Gott mit Logik zu erfassen, in der Regel. So sind wir einfach geprägt. Also schaltet nicht ab, bleibt noch ein bisschen dran. So lesen wir natürlich auch die Bibel. Wir können da gar nicht anders. Gut ist, dass wir uns dessen bewusst sind. Mit Hilfe jedenfalls dieses Denkens fragen wir, okay, wie ist Gott? Und dann bekommen wir nicht selten Schwierigkeiten. Zum Beispiel eben mit diesem alttestamentlichen Gott, ja, wo einer strafend, kriegerisch, streng dargestellt ist. Und dann fragt sich einer, sag mal, ist das der Gott, an den ich glaube? Und dann manchmal direkt daneben wird er wieder ganz anders dargestellt. Und dann bei Jesus natürlich spätestens ganz anders. Und wenn du sie mit diesem logischen Denken liest, findest du unzählige Dinge, die unlogisch sind. Widersprüchlich manchmal, dich verwirren. Noch ein Zitat von jemand, der sagt, schon krass, ich komme immer noch nicht so wirklich mit diesen Texten klar. Kann man die Bibel nicht mal in logisch schreiben? So, ja. So, dann gibt es immer ein paar schlaue Fundis, die kommen mit allem klar. Die biegen dir alles gerade, was unlogisch ist. Und, naja, ich sag mal, sie machen eigentlich genau denselben riesengroßen Fehler, die alles drehen, bis es passt. Und dann liest du es manchmal und denkst, boah, also ich weiß nicht, also. Sie übersehen, dass die Texte überhaupt nicht logisch in unserem Sinne gemeint sind. In unserem Sinne, ja. Die Bibel entstand in einem Kulturraum, die nicht vom griechisch-hellenistischen Denken geprägt war. Die Bibel entstand in einem Kulturraum, wo das hebräische Denken vorherrschend war, auf dem hebräischen Weltbild. Und darin ist Logik etwas anderes. Darin ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das logisch nennen kann, aber darin ist normal oder unproblematisch, zwei sich widersprechende Aussagen nebeneinander zu stellen und sie stehen zu lassen. Es ist nicht so, dass der Hebräer nicht bemerkt, dass sich da so was widerspricht, aber das ist für ihn erstmal kein Problem. Die Theologen nennen das Dialektik und vielleicht einer der bekanntesten Aussagen, dialektischen Aussagen ist, Gott ist einer und Gott ist drei. Das ist nicht logisch. Und man würde eigentlich sagen, was von beiden, aber ein biblisch denkender Mensch, ein hebräisch denkender Mensch würde sagen, erst wenn du beides erfasst, kommst du der Wahrheit näher. Also Widersprüche stören einen hebräisch denkenden Menschen nicht beim Verstehen. Stören ihn nicht beim Verstehen. Gott verstehen ist was anderes als einfach logisch denken und eine saubere Theorie über ihn aufstellen. Ja? Du brauchst sozusagen kein Konzept von Gott. Das ist nicht darum, was es geht, worum es der Bibel geht. Deswegen, ne, Gott stellt sich im Alten Testament an einer Stelle vor und sagt, ich bin, der ich bin. Das ist für einen griechisch denkenden Menschen, das macht einen griechisch denkenden Menschen rasend. Ich bin, der ich bin. Was ist das für eine Aussage? Und da werdet ihr in der Bibel viele solche Dinge finden, wo ihr ein bisschen im Kopf, ihr bleibt natürlich denkende Menschen, wie ihr sie seid. Aber denkt mal dran, wie Texte gemeint waren. Manchmal ist das eine Hilfe, weiterzukommen. So, natürlich ist dieses Buch in einer gewissen Weise ein Fenster. Ich bin immer noch bei dem Spiegel übrigens. Ja, es ist in einer gewissen Weise ein Fenster. Man kann Gott darin sehen. Aber ich würde sagen, nicht glasklar. Nicht, Am klarsten wahrscheinlich bei Jesus, nicht wahrscheinlich, am klarsten bei Jesus. Aber auch da erklärt sich Gott nicht völlig. Ja, Gott bleibt irgendwie auch unfassbar und hier und da widersprüchlich oder schwer zu verstehen. Das liegt daran, dass die Bibel nicht zuerst ein Fenster ist, sondern ein Spiegel. Es geht der Bibel zuerst mal um uns. Ja, die Bibel ist kein systematisches Handbuch darüber, wie Gott ist, sondern eine Abfolge von Geschichten von Menschen mit Gott. Geschichten, manchmal sogar subjektive Geschichten, sehr subjektive Geschichten, aber die Geschichte Gottes, die die Geschichte Gottes mit dem Menschen erzählt. Und sie erzählt sie, weil es darin um uns geht. Also, weil wir die Gemeinden sind, nicht Gott. Sie werden nicht mit der Absicht erzählt, eine wasserdichte Theorie über Gott aufzustellen, sondern sie werden mit der Absicht erzählt, dass der Mensch, der Leser, in die Geschichte hineingezogen wird und darin Gott begegnet. Also letztlich könnte man sagen, die Bibel stellt dir nicht die Frage, siehst du Gott, sondern mehr, siehst du dich in dieser Geschichte? Dich, der du von Gott gemeint bist. Das ist die Frage. Wir gehen daran und wollen die Bibel durchleuchten und eigentlich ist die Bibel ein Buch, die uns durchleuchten will. Wir gehen daran und wollen sie erklären und auslegen. Eigentlich ist sie gemeint, das ist ein Buch, das uns erklären und auslegen will. Wir gehen mit einer gewissen Denke an die Bibel ran, die uns nicht immer hilft, sie wirklich zu verstehen. Wir haben dann sozusagen an den falschen Stellen Probleme. Und da, wo wir Probleme haben sollten, weil es uns in Frage stellt oder so, da lesen wir drüber. Also Flow entsteht, wenn du riskierst, die Bibel als das zu lesen, was sie ist, nämlich ein Buch, das dir sagen will, wer du bist und was Gott mit deinem Leben zu tun hat. Und nicht eine, die dir ein systematisch wasserdichtes Bild von Gott abliefert. Was so logisch in sich ist, dass es überzeugt. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich hoffe es. Letzter Vers. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Jakobus ist der Typ im Neuen Testament, der betont, Leute, wir müssen das tun. Wir müssen das tun. Das Wort Gesetz steht da, ne? Ich sag's mal so, verkürzt, eine Anweisung, wie man leben soll. Klingt für Jakobus Ohren total positiv, viel positiver als in unseren Ohren. Er ist Jude, er kommt aus diesem Hintergrund, ja? Also, eine Anweisung, wie wir leben sollen. Und es bedeutet sozusagen, im Einklang mit Gott zu leben. Und er sagt, das macht frei. Es macht frei. Aber nur, wenn du es tust. Hier in diesem Buch steckt sozusagen das Potenzial für Flow. Und er sagt, steck deine Nase tief da rein, anhaltend da rein. Und jetzt will ich abschließen damit, dass ich noch ein bisschen sage, wie könnte das gehen? Ein paar Konkretionen. Und damit fasse ich eigentlich das, was ich gesagt habe, so ein bisschen zusammen. Also ich habe gesagt, hören. Also riskiere Vorschussvertrauen. Setz dich den Worten aus. Im Juni war ich in Jerusalem und da habe ich so an der Klagemauer gesehen, wie strenggläubige Juden so davor stehen und Verse rezitieren und immer so ein bisschen so wackeln und murmeln das immer vor sich hin. Ich glaube immer wieder den gleichen Text und es sah aus, als ob sie das stundenlang tun oder jedenfalls lange. Ich habe nicht stundenlang daneben gestanden. Und der Gedanke ist, die Worte sollen ein Teil von mir werden. Ich setze mich dem Wort aus. Ich liefere mich quasi dem Wort aus. Ich schlucke das wie Medizin. Und man braucht Forschungsvertrauen, um Medizin zu schlucken. Ja? Jetzt kannst du fragen, findest du das gut? Ich fand es nur bedingt gut. Ein bisschen fand ich es auch schräg, weil ich dachte, das hatte fast was Trance-ähnliches. Oder ich setze mich dem aus, ist das nicht schon fast manipulativ? So? Ich will meinen Verstand nicht abschalten, wenn ich lese. Ich bin immer noch Westeuropäer des 2. Jahrhunderts. Aber ich erahne die andere Herangehensweise ans Lesen. Ja, wir lesen, um zu beurteilen. Sie hören, hören, hören. Das soll mich prägen. Ich setze mich dem aus. Okay, das wäre das Erste. Zweitens, lies die Bibel als das, was sie ist, also dieser Spiegel. Lies sie nicht immer mit dem Ohr, das muss ein systematisches Handbuch sein. Das muss alles passen, genau passen. Jemand hat gesagt, sie hat mehr mit Wikipedia gemeinsam als mit einer Betriebsanleitung. Über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden unterschiedlichste Autoren. Sie ist nicht in dem Sinne systematisch. Sie ist eine Geschichte und du musst eintauchen in sie, um sie zu erleben und um sie zu verstehen. Zu dieser Geschichte gehören Kapitel, die sind verwirrend. Manche, wie im Moment gerade, was wir da lesen, auch manchmal einfach langweilig ist so. Und zu dieser Geschichte gehören Höhepunkte. Und wenn du dich hineinziehen lässt, dann mein Tipp für das, wenn du liest, tritt in Kommunikation mit der Hauptfigur der Geschichte. Lies die Geschichte betend. Man nennt das Lectio Divina. Betend. Und sei ehrlich dabei. Wenn dir, also rede mit Gott, während du liest. Und wenn dir Gott in einem Abschnitt unsympathisch ist, dann sag ihm das. Und deshalb finde ich die Kommentare auf dieser Seite so gut. Manche davon sind kritisch und ehrlich. Und das ist gut. Da entsteht Kommunikation, da entsteht Auseinandersetzung mit dem Text. Und wenn du liest, behalt die Augen auf, was sagt mir dieser Text eigentlich über mich? Und wenn er mir nur sagt, wie es mir gerade damit geht, dass ich das lese. Das Ding ist nämlich vor allem ein Spiegel. Ich will damit übrigens nicht sagen, dass man nur sich selbst in der Bibel findet, aber Gott nicht, ne? Aber die Intention ist, es will mir etwas über mich sagen. Manchmal versuche ich, wenn ich so Texte lese, mir vorzustellen, ich sei in der Geschichte dabei. Ich sei ein Teil von ihr. Und dann mich zu fragen, wie würde mir das gehen, wenn ich dabei gestanden hätte? Was würde sie mit mir machen, die Geschichte? Und vielleicht denke ich manchmal, weißt du was, ich würde am liebsten davonlaufen. Ich würde da nicht mitmachen, ich krieg so einen Hals. Und dann kann ich mich fragen, warum? Was sagt mir das eigentlich über mich? Also lies es mit der Frage, Gott, was willst du mir über mich sagen? Drittens, umsetzen. Flow entsteht erst, wenn wir beginnen, das Buch zu leben. Verstehen hat im hebräischen Denken nicht so viel mit dem Kopf zu tun. Nicht nur mit dem Kopf zu tun, sondern vor allem mit dem Herzen. Ich handle und dabei begreife ich. Also, ich würde sagen, wir brauchen mehr experimentelles Lesen. Das würde ich jetzt nicht auf jeden Text anwenden, ja? Probiert das mal aus. Ich habe euch schon mal, glaube ich, von einem Typen erzählt, der das tatsächlich gemacht hat. A.J. Jacobs. Jacobs, ne, Jakobus, passt doch irgendwie gut. Deswegen bringe ich den nochmal. Ich finde den wirklich cool, den Typen. Amerikaner, Jude, aber völlig unreligiös. Journalist. So, und der Typ, der macht immer so Selbstversuche. Eins war, ein Jahr lang, er schreibt Bücher über diese Selbstversuche und damit verdient er viel Geld. Also, ein Jahr lang alle Regeln der Bibel halten. Also ein Jahr lang die Bibel wörtlich nehmen, sagt er, und alles umsetzen. Jedes noch so kleine, ulkige Gesetz. Das Ergebnis ist natürlich witzig, das ist auch gewollt, ne? Er rasiert sich nicht mehr. Er hat immer ein paar Steine dabei, so kleine Steine, weil, falls es jemanden zu steinigen gibt, und das gibt es ja ein paar Anlässe, so. Er läuft in einem langen weißen Gewand herum, weil irgendwo steht, man soll nur aus einem, Stoff gewebt sein und so weiter. Besonders die alttestamentlichen detaillierten Gesetze da, die geben natürlich viel so Sachen. Er versucht auch solche Gebote zu befolgen. Ich lese mal eins, mit dem man ja echt Probleme bekommt, wenn man es halten will. Wenn zwei Männer in Streit geraten sind und die Frau des einen kommt ihrem bedrängten Mann zu Hilfe und, Achtung, packt den anderen bei den Hoden, dann dürft ihr kein Mitleid mit ihr haben, ihr müsst ihr die Hand abhacken. Und er sagt, er habe sich von da an immer von streitenden Männern ferngehalten, deren Frauen in der Nähe waren. So, also es kommt ein witziges Buch dabei raus. Jetzt, worauf ich aber hinaus will, experimentelles Lesen, ne? Er spricht auch, als ein absoluter Agnostiker, ob es Gott gibt oder nicht, glaubt er nicht eigentlich, er spricht mit Respekt von der Bibel. Er sagt, ich habe über diese Zeit Respekt vor der Bibel bekommen und den Leuten, die sie wörtlich nehmen. Er erzählt davon, dass dieses Jahr lebensverändernd für ihn war. Er sagt, das ist ja leicht, ein Jahr lang jemanden zu töten, komme ich klar. Aber ein Jahr lang nicht zu lügen, ein Jahr lang nicht zu tratschen. Er sagt, ich bin Journalist, da kann ich kaum leben. So. Er sagt, es ist absolut erstaunlich, was ich gelernt habe, ist das, mein Verhalten ändert mein Denken. Ja, sogar über die streng Religiösen denke ich anders, seit ich es einfach mal so gemacht habe. Wir sagen, erst kommt mein Denken, ich muss verstehen, es muss mir logisch sein, ich muss überzeugt sein und dann handle ich auch anders. Und er sagt, die große Einsicht dieses Jahres war, mein Handeln verändert mein Denken. Ich tat ja manchmal einfach nur so, als ob ich ein besserer Mensch werden wollte. Und ich wurde es dabei ein bisschen. Ich habe zum Beispiel meine Dankgebete gesprochen, was man da so muss. Irgendwo steht das und dann, das ist ja für einen Ungläubigen schwer, sagt er. Aber gut, ich habe gedankt jeden Morgen. Und es hat meinen Blick verändert. Ich wurde ein dankbarerer Mensch. Also googelt mal den Typen AJ Jacobs. Ihr habt es auch auf diesem kleinen Flyer, habe ich so unten. Wenn ihr den googelt und einfach auf Videos geht, dann findet ihr eins. Der ersten ist bei TED.com und dann unten auf deutsche Untertitel. Ist ganz nett, was der Mann erlebt hat. Jakobus würde sagen, ja, ihr dürft es nicht nur hören, ihr müsst es tun. Dann versteht ihr auch und dann entsteht Flow. Und versteht mich richtig, ne? Ich meine nicht, dass ihr das machen sollt, was er gemacht hat. Nicht alles ist gemeint, dass ihr jetzt direkt heute umsetzen zu sollen. Ihr braucht also keine Steine in der Hosentasche. Aber dann entsteht Flow, wenn ihr nicht nur hört, sondern tut. So, ich hoffe, viele von euch lesen in den nächsten 11 Monaten das Buch einmal ganz durch mit uns. Vielleicht nicht so krass wie Jacob. Also ich finde auch, rasiert euch weiterhin, sonst kommen wir hier irgendwann nicht mehr rein. Also man sieht ja ein bisschen aus wie ein, da ist glaube ich kein, doch, da ist ein Bild von ihm mit Bart. Er hat an den Flughafenkontrollen immer Probleme danach. Aber setzt euch diesen Buch mal aus. Ich gebe zu, jetzt ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, um einzusteigen, weil gerade Levitikus und dann Numeri drankommt. Egal, bleibt einfach mal dran. Und jetzt schließe ich ab mit einem Zitat von jemandem, was so ein bisschen exemplarisch ist für das, was passieren kann, wenn Flow entsteht. Gestern hörte ich Exodus im Bus. Also auch ein Kommentar, ne? Viel habe ich nicht erwartet. Jedenfalls nichts für mich wirklich Stimmiges. Ich bin ein paar Mal weggenickt bei diesen ganzen langen Beschreibungen und habe mich etwas geärgert. Bis mich unerwartet eine große Dankbarkeit überkam. Ein großer Gott, so fern, dass er diese Weisungen benötigt, diese Geschichte, diesen Riesenaufwand, nähert sich uns über unvorstellbare Zeitspannen, bis er endlich in Jesus auf unsere Augenhöhe kommt und schließlich in uns wohnt. Wo es früher Tonnen von Holz, Akazienholz, Gold, Akazienholz, Delfinhäute brauchte, reicht ihm heute, dass wir seine Liebe in uns erkennen und Ja zu ihr sagen. Dann haben wir unser eigenes tragbares Heiligtum in unserem Herzen. Und das ist auch noch ansteckend. Hut ab.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.